Ja, moin. Also, sie muss auch gut sein, denn 32 Hot Dogs und eine Candy Bar warten da draußen und da musst du schon was machen. Ja, schön mal wieder hier zu sein, hier vorne. Und ich gucke ja immer, wenn ich predigen darf, nach dem, was die Leute so an Sehnsüchten haben. Das ist so das, was mich so bewegt. Ich denke dann immer, was haben die Leute an Sehnsüchten? Und ich glaube, eine Sehnsucht ist so etwas Gottgegebenes in uns. Und da versuche ich dann immer, meine Bibel zu lesen und darauf eine Antwort zu finden. Und heute gehe ich mal auf die Sehnsucht ein, eines Neuanfangs. Es gibt diese Sehnsucht, ich möchte dann nochmal neu anfangen. Und da geht jetzt so Goodbye Germany sowas, ne? Das greift so diese Sehnsüchte auf. Aber haben wir als Christen da auch eine Antwort drauf zu geben? Ich bin der Frage nachgegangen, warum gelingt die Nachfolge bei manchen wie geschmiert und warum erstickt sie bei anderen nach wenigen Wochen oder Monaten im Keim? Bei diesen Überlegungen stütze ich mich auf meine eigenen Erfahrungen. Deswegen heißt mein Thema, ich wagte den Neuanfang und nicht wage den Neuanfang, sondern ich wagte ihn. Und mal gucken, vielleicht kann ich dich damit ja auch anstecken, weil ich es gemacht habe und davon berichten kann. Ich stütze mich auf Beobachtungen um mich herum, also was erleben Menschen um mich herum. Und ich stütze mich auf die Zusagen aus Gottes Wort. Und auf Letzteres gehe ich mal näher ein. Denn das ist doch wahrscheinlich das Tiefste von allem und das Bedeutungsvollste. Was hat Gott für eine Meinung über einen neuen Anfang in unserem Leben? Und da entschied ich mich für einen Mann in der Bibel. Das ist der Prophet Jeremia. Der Prophet Jeremia steht für das Wort Neuanfang wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der Bibel, weil der hatte ja eine Situation vor Augen, die so aussah, dass vor den Toren Jerusalems, wo er wohnte, Nebukadnezar war mit einem wahnsinnig großen Heer und mit einem wahnsinnig großen Eroberungsfeldzug gerade so hinter sich. Und jetzt hatte er die Absicht, Jerusalem einzunehmen. Und das war schon eine sehr schwierige Situation. Und da war Jeremia mittendrin, also mittendrin postiert. Und jetzt sagte der etwas gegen die vorherrschende religiöse Meinung und gegen das, was die Menschen so wollten, nämlich kämpfen. Die haben gedacht, das schaffen wir irgendwie, also Jerusalem, die kriegt er nie. Und Jeremia stellte sich gegen diese religiöse Meinung, gegen das religiöse Prophetentum, legte sich da so ein hölzernes Joch um den Hals. Das machte der tatsächlich, so ein Joch, und ging damit durch die Stadt. Und er sagte den Leuten, ergebt euch dem König Nebukadnezar, geht raus, ergebt euch diesem Mann. Und mit dieser Aussage ging er ein riesiges Risiko ein, weil wenn du dich Nebukadnezar ergibst, weißt du nicht, was passiert. Nämlich, der war kein Kind von Traurigkeit. Aber der Jeremia sagte, macht das ruhig, macht das, ergebt euch diesem Mann und sichert so euer Überleben. Er ging dann als Vorbild voran. Ich finde es auch immer wichtig, dass, wenn du was sagst, dass du als Vorbild vorangehst. Und dann hatte der tatsächlich in der Situation, wo Land nichts mehr wert war, wo keiner mehr so wirklich wusste, wie geht's weiter, kaufte der sich tatsächlich einen Acker. Dem wurde dann Acker angeboten, ein Grundstück. Und er sagte, wenn ich was vorhabe, brauche ich eine Grundlage. Und das ist dieser Acker. Dann kaufte der einen Acker und sagte, so geht das los. Fangt auch mit mir zusammen neu an. Also Jeremia lebte und redete prophetisch. Und er gab den Menschen ein Beispiel, weil Menschen Beispiele brauchen. Paulus zum Beispiel machte das ähnlich, als er dann 14 Tage in Seenot war auf dem Mittelmeer und die Leute 14 Tage lang nichts mehr gegessen haben. Aus guten Gründen, also wenn du mal wirklich in Seenot warst, dann weißt du, da schmeckt dir echt nichts mehr, da hast du keinen Appetit, da ist eher alles raus und du willst auch nichts Neues mehr aufnehmen. Dann nahm der ein Brot und aß vor den 200 oder 300 Menschen dort auf dem Schiff und aß vor ihren Augen. Und dann heißt es, fassten die Leute Mut und machten es genauso. Also wir brauchen Beispiele und das ist immer besser, wenn du ein Beispiel gibst, anstatt du etwas von den Leuten erwartest. Also ich kann dir heute Morgen sagen, du freu dich. Da wirst du sagen, okay, ja. Aber ich kann dich auch durch meine Freude anstecken. Also dann fällt demjenigen das viel, viel leichter. Und so sah das auch so der Paulus. Wir haben, Christian und ich, wir haben jetzt 40 Jahre Rubin-Hochzeit hinter uns, also vorletztes Wochenende. Und das ist schon mal eine schöne Strecke, finde ich, 40 Jahre miteinander zu gehen, durch Höhen und Tiefen. Aber wir lasen dann nachher die vielen Glückwunschkarten. Und wisst ihr, auf fast jeder Karte stand drauf, wir danken euch für euer Vorbild. Wir danken euch für euer Vorbild, stand überall drauf. Und wir waren davon sehr berührt, weil wir da so gemerkt haben, Menschen möchten gerne andere haben, die ihnen das vorleben, wie es funktioniert. Und wenn ich von Neuanfang rede, dann möchte ich euch das auch gerne vorgelebt haben. So soll eigentlich bei jeder Predigt so sein, ne? Egal was du sagst. Ja, was sagt denn Jeremia nun? Jeremia 1, Vers 10, ein ganz markanter Satz. Gott beruft ihn mit diesem Satz und sagt, siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten und abzubrechen, um zu bauen und um zu pflanzen. Jetzt fragst du mich vielleicht, Herr Burkhardt, worin liegt denn jetzt dein Auftrag? Ich würde sagen, mein Auftrag liegt im Bauen und im Pflanzen. Aber wir dürfen das davor nicht vergessen. Also bei den Nationen fühle ich mich sogar angesprochen. Über die Nationen, da würde ich sagen, also da bin ich mit bei. Aber Bauen und Pflanzen hört sich gut an, aber niederreißen, abreißen, abbrechen, gehört das auch zu einem Neuanfang dazu? Aber hallo. Also Gott legt in unsere Berufung ein Geheimnis, nämlich Neues gelingt nur, wenn Altes ausgerissen bzw. abgebrochen wird. Amen. Das ist ein ganz einfacher Grundgedanke, der hier zugrunde liegt. Will ich ein neues Haus, reiße ich mein Altes ab. Will ich einen neuen Baum, grabe ich den alten aus. An der Stelle. So, hast du mal einen Baum ausgegraben? Mit dem Stumpf, also das ist ja in Ordnung, den lässt man ja am liebsten noch stehen. Aber grab den mal aus, Benjamin. Einen Stumpf ausgraben, das ist schon mal eine Ansage. Bis du dann wirklich das Gefühl hast, der ist jetzt draußen. Und dann die Wurzeln da, die dann noch ganz, diese Pfahlwurzeln da, die musst du auch noch ran. Und ach, aber so ist das. So lernt das jedes Kind im Sandkasten. Das lernen wir schon als Kinder. Will ich eine Burg, dann muss ich die Backförmchen einreißen. Und will ich Backförmchen, muss ich die Burg einreißen. Also es muss etwas eingerissen oder eingestampft werden. Und genau diese Konsequenz, die jedes Kind kennt, lassen wir oft in Bezug auf Gott vermissen. Und das ist der Grund, warum der Neuanfang oft nicht gelingt. Da müssen wir gucken. Burkhard, ich habe ein Übergabegebet gesprochen. Und ich habe mir eine Bibel gekauft und sogar einen tollen Umschlag drum, wie ich gerade bei Udo gesehen habe. Ein richtig schöner Umschlag. Ich habe das alles gemacht. Was ist jetzt? Und ich denke dann immer so, von allem haben wir eine Vorstellung. Wenn ich mir ein Haus baue, habe ich eine Vorstellung, wie es wird. Wenn ich mir einen Baum pflanze, habe ich eine Vorstellung, wie der mal aussieht. Aber die Vorstellung, wie das Reich Gottes später aussieht in meinem Leben, habe ich am Anfang noch nicht. Und da haben wir jetzt schon mal ein kleines Problem, weil wir haben gerne eine Vorstellung, wie wird es? Wenn ich jetzt starte, wie wird es? Wenn ich jetzt einen neuen Start mache in meinem Leben, ein Übergabegebet spreche, mir eine Bibel kaufe, in eine Gemeinde gehe und dann mir gucke, wie wird es? Und die Vorstellung darüber fehlt mir. Die Vorstellung vom Reich Gottes. Dann haben wir vielleicht die Vorstellung, na, ich singe vielleicht mal hier vorne mit oder ich helfe mal draußen oder ich mache da hinten in der Cafeteria vielleicht mal mit. Das ist so unsere Vorstellung. Aber eine Vorstellung von dem, was mich wirklich erwartet, fehlt mir. Die Frage ist aber, brauche ich die überhaupt? Brauche ich die überhaupt, um mit Gott zu starten? Brauche ich eine Vorstellung darüber, was mich nach einer Lebensübergabe erwartet? Wie ist das? Und da habe ich so gedacht, Noah. Kennen wir Noah? Den kennen wir gut. Noah und die Arche. Das ist doch vielleicht das beste Beispiel eines Neuanfangs, oder? Als die Arche dann da landete. Also ich würde sagen, das ist doch ein komplett schönes Beispiel, wie ein Neuanfang gelingt. Nämlich bei Noah. Da kam die Flut. Und die Flut, das wissen wir vielleicht, ist ein Bild auf die Taufe. In der Nordsee, ne? Dokkuk hatten wir gehabt, Taufe. Und die Sintflut ist dafür ein Bild. Weil in der Taufe begräbst du sozusagen das Alte. Und die Arche steht für das Holz des Kreuzes. Dafür steht die Arche Noah. Sie begräbt das Alte unter sich. Und welche Vorstellung hatte wohl Noah von dem Leben nach der Flut? Also, ich kann mir vorstellen, der hatte keine Ahnung, was ihn da erwartet. Musste er die haben? Eigentlich musste er die doch gar nicht haben. Warum? Aber was hatte Noah? Er hatte ein Fundament. Er hatte ein Grundstück. Er hatte etwas, was er als Fundament in seinem Leben hatte. Nämlich, und das sagt die Bibel so schön, er hatte das Zeugnis von Gott, dass er gerecht ist. Also was brauche ich? Eine Vorstellung, wie es wird, oder ein Zeugnis, dass ich gerecht bin? Was ist besser? Was hatte Noah? Am liebsten beides, ne? Aber die Vorstellung fehlt uns, aber das Zeugnis darfst du haben. Haben wir vorhin gehört, ja, Römer 5. Das Zeugnis, dass du gerecht bist, darfst du haben. Und eigentlich ist das Grundstück, was Jeremia gekauft hat. Das Zeugnis, ich bin gerecht. Also ist das nicht das Schönste auf der ganzen Welt, dass du das weißt? Gott hat mich gerecht gemacht. Nicht, weil ich gerecht bin, etwa, sondern weil Christus gerecht ist für mich. Ich bin gerecht in ihm. Also Christus ist meine Gerechtigkeit. Und dann ging es ja los. Trotz aller Holprigkeit war es bei Noah dann ja doch ein Neubeginn. Also die Holprigkeit könnt ihr mal nachlesen. Das ging ja nicht so ganz perfekt los mit Noah. Aber am Ende war es ein echter Neubeginn. Der Prediger der Gerechtigkeit, Noah. Viele wagen den Schritt zu Gott nicht, weil sie nicht wissen, was sie erwartet. Burkhard, ich nehme doch nicht die Katze im Sack. Das ist oft so. Noah wusste es auch nicht. Beschrieb ihm Gott das neue Reich, das er erwartet? Nein. Was tat Gott? Gott versicherte ihm, dass er gerecht ist. Und irgendwo steht in der Bibel, eine Pflanzung Gottes ist immer eine Pflanzung der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist das Stichwort. Und wenn du das weißt, ich bin gerecht in Jesus, und das geschieht nicht durch deine eigene Leistung, das geschieht, indem du jetzt oder wann auch immer zu Jesus kommst und ihm sagst, Jesus, sei du meine Gerechtigkeit. Puh, das ist doch eigentlich das Zentrum des Neuanfangs, das wir brauchen. Und diese Pflanzung, die Pflanzung der Gerechtigkeit, duldet keinen alten Bestand. Das ist leider so. Da wird ein altes auch schon mal abgerissen. Bevor also das Abenteuer mit Gott losgeht, brauche ich die gesicherte Erkenntnis, ich bin gerecht. Wobei ich es gar nicht bin, sondern nur die Arche des Kreuzes. Christus ist meine Gerechtigkeit. Das markiert den Wendepunkt für alles wahrhaft Neue in meinem Leben. Das ist die Klampe, die ich immer gesucht habe, wenn es irgendwo im Sturm war und mit meinem Segelboot. Dann habe ich immer geguckt, wo gibt es hier eine Klampe, wo ich festmachen kann. Aber da kannst du wirklich festmachen. wenn es noch so stürmisch wird, bei Jesus kannst du das. Das ist der Wendepunkt. Sonst gibt es tatsächlich nichts Neues unter der Sonne. Das wirklich Neue unter der Sonne ist das Kreuz. Das ist das Zentrum unserer Botschaft. Als ich das verstand, erschloss sich mir eine völlig neue Welt. Eine völlig neue Welt. Eine völlig neue Denkweise. Und dann habe ich auch meine Taufe ganz neu verstanden. Das Kreuz ist die Sintflut über das Alte meines Lebens. Das Kreuz. In der Taufe begraben. Und Luther sagte ja so schön, da ersäufst du den alten Adam, aber Vorsicht, das Luder kann schwimmen. Da müssen wir dann wieder aufpassen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, dass wir da später dann auch gucken müssen. Wir stehen ja da in Kämpfen. Aber mach es dir bitte nicht zu kompliziert mit Jesus. Mach es dir nicht zu kompliziert. Das ist nicht so schwierig. Er ist deine Gerechtigkeit. Und wenn du das verstehst und das verinnerlichst und das aussprichst und das weißt, dann lass uns nächste Woche darüber reden, was du in der nächsten Woche erlebst. Lass uns mal drüber reden. Und dann sag mir mal, was du dann mit ihm erlebt hast. Wenn du genau das weißt, er ist meine Gerechtigkeit. Mein Strampeln hat ein Ende. Und in diesem Frieden geh dann mal in diese Woche rein. Und ich sag immer, Gemeinde ist eine Jesus Generation. Das ist eine ganz neue Generation von Menschen, die aufsteht und neu angefangen hat mit Jesus. Eine Generation, die aufgestanden ist ihm nach. Ihm nach. Und ich habe es gemacht, ihr Lieben, und es funktioniert. Es funktioniert. Es geht. Schüttel den Staub von deiner Schulter, Tochter Zion, sagt der Prophet. Akzeptiere keinen alten Mief. Und ich, wenn du in ein neues, nagelneues Auto steigst, nimm da mal eine Nase und dann sag mir, wie das riecht. Neu. Neu. Und das ist jeder Tag mit Jesus, ist neu. Also du machst jetzt nicht eigentlich nur heute einen Neuanfang oder vor 10 Jahren eingemacht, sondern du machst ihn täglich. Das ist das Schöne, du machst täglich einen neuen Anfang mit Gott. Du fühlst jeden Tag neu, wie Neues riecht. Wir hatten hier kürzlich einen Gebetsabend. Und da hatte ich an diesem Gebetsabend ein komisches Bild vor Augen. Wir hatten gerade auch jemand, die hat ein Bild oder einen Eindruck weitergegeben und ich hatte auch so einen Eindruck. Und das habe ich nachher dem Kai gesagt. Kai, weißt du, als die Gebetsveranstaltung anfing, sah ich einen Schnullerbaum. Da sagt er, was ist denn das? Ich sage, ein Schnullerbaum, das sind Bäume, die siehst du manchmal an Häfen oder so. Da hängen die Leute ihre Schnuller dran von ihren Babys. Und dann hast du da zum Beispiel in Misshunde, da hast du einen großen Baum gehabt, voll mit Schnullern. Und da habe ich mich gefragt, wieso sehe ich hier einen Schnullerbaum? Dann kam das erste Anliegen, das Kai dann nannte, und er sagte, wir wollen heute mal dafür beten, dass wir aus den Kinderschuhen in die Reife kommen. Ich wusste jetzt, warum ich den Baum gesehen habe. Weil dem Anfang, dem Schnuller, der zeugt ja immerhin vor einer Geburt, dass da was Neues entstanden ist, folgen jetzt die nächsten Schritte in ein neues Leben. Also deinem Neuanfang folgt ein neuer Schritt, ein Abenteuer. Und das ist immer wieder neu. Und das Haupthindernis, warum es nicht gelingt, ist, wir nehmen das Neue deshalb nicht vollständig entgegen, weil uns das Alte so lieb geworden ist und der Mut fehlt, es hinter uns zu lassen. Wir halten an dem Alten fest und erreichen so das Neue nicht, das Potenzial, das Gott in unser Leben gelegt hat und das er selbst in sich birgt. Wisst ihr, Husum da mal hinzuziehen, wäre mir vor 10 Jahren nie in den Sinn gekommen. Nie. Wir haben von ganz anderen Sachen geredet. Stadt nach Husum zu ziehen. Das war für uns, also das war kam überhaupt nicht in Frage. Und als wir dann jetzt abends auf unserer Terrasse saßen, Christiane und ich, wir haben ja so einen schönen Kerzenfresser, da schmeißt du Kerzen rein und der brennt dann immer weiter und der hat schon eine hohe Flamme. Und wir riechen so den Duft der Gewürze und die Südermarsch, der Wind weht da so rauf. Da sind wir jetzt hingezogen und dann haben wir beide uns angeguckt und gesagt, wir haben alles richtig gemacht. Alles war richtig. Amen. Alles war richtig. Das ist, wenn du Neues zulässt in deinem Leben, kannst du dann auch darin ruhen, weil du spürst, weil Gott in dem Ganzen drin ist. Hoppla. Neues wagen. Und als wir uns seinerzeit unterhalten haben, und du hast geheiratet, Jürgen, jetzt ist bei euch ja nun nicht mehr ganz so wie bei uns, als wir noch so klein, als wir jung waren, dann haben wir so gesagt, sag mal, was hast du denn für eine Vorstellung von Kinderzahl? Ich habe gesagt, 2. Ein Junge, ein Mädchen. Das war so meine Vorstellung. Und ich sagte, und du? Da sagte sie, 4. 4 Kinder! Also ich fiel fast aus allen Zungen. Das war völlig Neuland für mich, sich sowas überhaupt vorzustellen. Das reichte nicht aus. Jetzt wisst ihr, wer sich durchgesetzt hat. Das ist der Schnullerbaum bis zur echten Frucht, wisst ihr, dass du hinkommst zu dem, was wirklich echt ist, was wirklich, wo es hinstrebt in unserem Leben und wo Gott einfach hinführt. Mann, Mann. Paulus geht so weit, dass er sagt, wir kennen von nun an in der Gemeinde niemanden mehr nach dem Fleisch. Es ist alles neu. Ihr seid neue Schöpfungen. Ich finde das so komisch. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Aber ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr mal so ein Klassentreffen hattet. Und da werden so deine alten Sachen so rausgeholt, die du, mit denen du gar nichts mehr zu tun haben willst. Und das wird immer peinlicher. Weil einfach du gemerkt hast, ich habe doch da irgendwo eine Trennungslinie gemacht zwischen neu und zwischen alt. Und dann kommt das Alte so hoch. In einer Gemeinde kennen wir von nun an niemanden mehr, wie er früher war. Es gibt das Jetzige und es gibt das Vorherige. Und in der Gemeinde zählt das Jetzige. Da zählt die Gerechtigkeit in Jesus, da sehen wir uns als eine neue Schöpfung an. Aber dann ist doch der Kahle von früher und dann ist doch der hat da immer so gemacht und der hat da immer so gemacht und du warst doch ein ganz schlimmer Finger und so. Ne? Und das zählt nicht mehr. In der Gemeinde zählt das Neue. Wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Da haben wir eine neue Draufsicht. Wir sind neue Kreaturen. Es gab tatsächlich jemanden in der Gemeinde, Paulus benennt den mal, grüßt Jesus, genannt Justus. Kennt ihr diese Stelle? So beiläufig. Grüßt Jesus, genannt Justus. Also da hieß jemand in der Gemeinde Jesus. Und das ist schon eine Ansage, ne? Lobpreisteam, und da singt einer, der heißt Jesus mit, ne? Ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, ne? Jesus lädt uns in seinen Hauskreis. So, ne? Oder Jesus ist jetzt hier gerade im Lobpreisteam. Und da haben die gesagt, also das geht gerade doch ein bisschen zu weit. Den nennen wir jetzt Justus. Also da hat man dann schon eine kleine Grenze gezogen. Aber was in der Gemeinde gilt, ist das biblische Menschenbild. Und das biblische Menschenbild heißt, es wird etwas eingerissen und es wird etwas neu aufgebaut. Es wird etwas ausgerissen und neu eingepflanzt. Hebräer 4, Vers 12, Uwe, können wir das mal schauen? Hoppla. Hebräer 4, 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also wir haben hier ein Wort, da steht eigentlich ein zweischneidiges Schwert, das sollte man besser mit Schlachtermesser übersetzen, tatsächlich, weil das zweischneidige Schwert als ein Wort genommen eher auf ein Schlachtermesser hindeutet, weil es das trennt ja nur wirklich Gelenke und Mark. Und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und dann heißt es hier ein Richter, und das könnten wir auch mit Schiedsrichter übersetzen. Und der Schiedsrichter, der stellt sich ja hin mit beiden Mannschaften, da kommt dann jeweils der Mannschaftsführer und da wird die Münze geschmissen und er sagt, Rot spielt da und Blau spielt da. Und er teilt zu. Und so ist es auch, das Wort Gottes, wenn du es liest, sagt es dir, was ist alt und was ist neu. Und es teilt Altes zu. Und das habe ich mich gefragt, was ist denn das Alte, wovon was abgerissen werden könnte? Und das Alte ist, da brauche ich euch gar nicht viel zu sagen, das sind alte Gewohnheiten, alte Denkmuster, alte Werte. Und da kommen wir natürlich auch in Konflikt mit vielen psychologischen Ansichten, in denen gesagt wird, erforsche deine Vergangenheit, während das Wort Gottes sagt, vergiss sie. Das kann ich so. Da müssen wir gucken. Wie weisen wir jetzt was zu? Einmal sagt der Prophet, Israel sitzt auf seinen Häfen und ich will ihnen Küfer senden, die sie mal von einem Fass ins andere schütten. Ist auch lange nicht passiert bei vielen Christen, dass sie mal von einem Fass ins andere geschüttet wurden. Und da legen wir auf unseren Häfen. Und da tut es gut, einen Prozess der Erneuerung zu erleben. Die Wikinger haben es noch anders erlebt. Die haben dann den Thorshammer mit dem Kreuz gekreuzt, das siehst du da im Wikingermuseum, nicht? Da hast du den Thorshammer und dann hast du das Kreuz. Da haben die sich gesagt, geschmeidiges Annähern an den neuen Gott, der Christen, ohne sich von meinen alten Göttern gleich zu verabschieden. So hat man das dann versucht zu vereinen. Und heute hörst du dann, Burkhard, ich habe meinen Fanfarenzug, ich habe meinen Schützenverein, ich habe meinen Flohmarkt. Wenn du sagst, ich kann da Christus mit einbauen, mache ich mit. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es geht schon darum, dass das Wort Gottes, wie es hier steht, Seele, also das, was von uns kommt, und Geist, das, was von Gott kommt, trennt. Und ihnen den angemessenen Platz zuweist in unserem Leben. Und wir sind uns einig, im Zentrum allen geistlichen Lebens steht das Kreuz. Das größte Erlebnis, das du je haben kannst, ist, dass Christus in dein Leben tritt. Das ist summa cum laude. Das ist das Beste, was dir je passieren kann. Das ist Christus. Und warum ist es das Beste? Einfach deshalb, weil es das Beste ist, was Gott hat, seinen Sohn. Deswegen ist es das Beste, was du bekommen kannst. Sein Sohn tritt in dein Leben. Ihm nach, ihm hinterher. Als wir jetzt ein Problem hatten mit Computern und Rechnungen und Pflegetochter und was da alles für drumherum, erspare ich mir die Beschreibung. Wir mussten auf jeden Fall viel Geld bezahlen. Und dann haben wir die Verbraucherzentrale hinzugezogen und die um Rat gefragt. Und dann haben die nur Folgendes gesagt. Schildern Sie kurz das Problem, habe ich gemacht. Dann haben sie gesagt, bitte unterschreiben Sie das Mandat. Dann habe ich ihn dann unterschrieben und wir übernehmen das. Ich habe gedacht, das ist ja bequem. Ich schilder mein Problem, ich schreibe ein Mandat und die übernehmen das. Und tatsächlich war es so, wir hatten nach einer Woche gehört, das Geld wurde komplett zurückerstattet an unsere Adresse und das Problem hat sich gelöst. Ich habe das Mandat übertragen und jemand anders hat es für mich gelöst. Nichts anderes machst du im Gebet. Nichts anderes. Du überträgst Jesus das Mandat. Bitte, löse mein Problem. Es ist nicht schwierig. Und er übernimmt. Und diesen Prozess, dass er übernimmt, er führt dich ins Neue. Und dein Problem wird, je nachdem, manchmal dauert es auch länger, wie auch immer, manchmal auch durch Schwierigkeiten, machen wir uns nichts vor. Aber am Ende übernimmt er. Und er weiß, was das Beste für unser Leben ist. Das Kreuz steht immer in der Mitte. Jesus sagt in Johannes 2, Vers 19, damit schließe ich. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten, abbrechen, niederreißen. Brecht ihn ab in 3 Tagen. Reiß deine Vorstellung, wie Gott ist und wie man ihm dient, einfach mal runter. Lass es zu, dass deine eigenen Vorstellungen mal beiseite kommen. Und leg das mit dem Grab, reiß es nieder. Und in 3 Tagen, Ostern, in 3 Tagen mit der Auferstehung, richte ich ihn wieder auf. Dann beginnt mein Auftritt in deinem Leben. Dann beginnt das Neue. Ich finde das sowas schön, sowas von schön. Es gibt ja manchmal diese bekannten Gruppen, die haben dann 50.000 Menschen vor sich und dann kommt diese Vorgruppe. Und diese Vorgruppe ist nicht der Hauptakt, sondern die Hauptgruppe ist. Aber diese Vorgruppe hat mal das Vergnügen, 50.000 Menschen vor sich zu sehen. Auch nicht schlecht. Aber die treten dann irgendwann ab und überlassen den Gig, also das Geschehen, dann der Hauptgruppe. Nichts anderes ist in unserem Leben. Wir hatten unseren Spaß vielleicht. Es war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir haben mal was Tolles dabei empfunden. Aber wir treten zurück und überlassen Jesus das Feld. Das ist Christsein. Du überlässt Jesus den Raum und das Feld. Sein Auftritt in meinem Leben. Wie hieß noch gleich das Geheimnis unserer Berufung? Neues gelingt, wenn Altes abgebrochen wird. Neues wächst, wenn Altes ausgerissen wird. Tut weh, aua. Aber es tut so gut. Es tut so gut, wenn er es macht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch Gottes Segen. Amen.